Wisst ihr was? Jetzt mache ich mal was. Willem, stellst du dich mal eben hin? Ja. Bitte. Stellt euch mal auf. Stellt euch mal auf. Alle Fans von ihm, stellt euch doch mal auf. Guck mal, da sitzt keiner mehr.
Hey, ich glaube, ich habe es schon 100 Mal in diesem Podcast gesagt. Ich bin derzeit in der Umzugsphase. Mein Umzug ist faktisch jetzt abgeschlossen. Dann gilt es natürlich im neuen Heim, alles aufzubauen, neu zu bauen, zu reparieren teilweise. Das frisst eine enorme Zeit und Ressourcen. Aber ich habe mir gedacht, ich gebe euch einfach als Schmanker jetzt meine Live-Podcast-Folge, die vor rund 2 Wochen Ende Mai 2025 stattgefunden hat. Ich finde es eine sehr, sehr schöne Podcast-Folge. Ich war überwältigt von den über 100 Leuten, die gekommen sind. Viele haben vor und nach der Veranstaltung das Gespräch mit mir gesucht, einen kleinen Plausch gemacht. An jeden Einzelnen, jede Einzelne, vielen lieben Dank und ich hoffe, euch gefallen meine Lesezeichen, die ich euch ausgehändigt habe. Besonders geflasht war ich von einer Person, die mir sagte, dass sie aufgrund einer Podcast-Folge ein eigenes Pen und Paper erstellt hat. Wahnsinn. Also ihr müsst es verstehen, das Podcasting besteht meistens daraus, dass man nur Zahlen sieht, Downloadzahlen, Zugriffszahlen, man sieht aber nicht, wer die Menschen dahinter sind. Und mal einen kleinen Ausschnitt davon zu bekommen, wer ihr so seid, das ist ja eine sehr parasoziale Beziehung hier, mit die wir hier führen. Das war mal toll, dass ich euch mal kennenlernen durfte, weil eigentlich ist es meistens so, dass nur ihr mich kennenlernt. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, ich will das Intro nicht zu lange halten, nicht, dass ihr dann abschaltet aus Langeweile. Ab in die Folge und viel Spaß dabei.
Hallo, schön, dass ihr alle da seid. Ich heiße Damian van Meles, ich arbeite hier und heiße euch alle, Sie alle sehr herzlich willkommen hier im Grevenhaus, in der Greven Stiftung und im Greven Verlag. Die, die Sie kennen, wissen, dass unsere Stifterin Irene Greven ganz besonders liebevoll gerade auf euch guckt. Wer sie noch nicht kennt, sie ist im Himmel, ist aber immer in unserem Herzen, weil sie das Ganze hier mal irgendwann gegründet hat. Wilhelm Fromm kennt ihr, glaube ich, alle. Wilhelm wird gleich seine Gesprächspartner vorstellen, Helmut Walter, darum sage ich gar nichts über euch. Jenny Meissner, die das meist hier organisiert hat und mich jetzt filmt, was mich immer so ein bisschen, naja, möchte gerne wissen, Jenny und ich möchten gerne wissen, wer von euch alles ist Fan von Willem?
Okay,
wisst ihr was? Jetzt mache ich mal was. Willem, stellst du dich mal eben hin? Ja. Bitte. Stellt euch mal auf. Stellt euch mal auf. Alle Fans von ihm, stellt euch doch mal auf. Guck mal, da sitzt keiner mehr.
Das ist schon anständig.
Okay, ihr seid echt nett. Das war nicht abgesprochen, Willem. Bei der Eröffnung dieser Ausstellung habe ich schon erzählt, das ist seit 1827 unsere erste Fotoausstellung, die wir hier im Haus machen. Wir sind schon länger hier im Haus, aber es ist unsere erste Ausstellung und heute ist unser erster Podcast, der hier aufgenommen wird. Wir danken dir sehr. Wir danken dir für ganz viel. Die meisten oder einige von euch wissen es vielleicht. Willem macht auch unseren Social-Media-Auftritt und Kram und so weiter. Wir fühlen uns immer sehr wohl in deinen Händen, in euren auch, aber über euch wollte ich ja nicht reden. Es gibt noch eine Kleinigkeit, dann bin ich auch schon fertig. Der Held des Tages, der das hier alles initiiert hat, ist da. Wo ist denn der Wolfgang Vollmer? Ach, guck doch mal ganz hinten, der ist immer so bescheiden.
Ich könnte mit einem Laser.
Wolfgang Vollmer, das wird ja wahrscheinlich gleich alles besprochen, ist der Sammler und Fotohistoriker und selbst auch Fotograf, der das hier alles initiiert hat und der überhaupt das Näschen hatte, diese beiden beeindruckenden Corbelier-Bestände zusammenzutragen und dann das Buch mit Walter zusammenzumachen. Okay, habe ich was vergessen? Ich habe alles richtig gemacht. Seht ihr, manchmal ist das Leben einfach. Es ist schön, dass ihr hier seid und wenn ihr gleich noch ein bisschen bleibt, könnt ihr mit den drei Herren hier und unserem ganzen Team, die das machen und gemacht haben und uns allen noch anstoßen. Schön.
Vielen lieben Dank für die Überleitung. Lieber Damian, das Lob kann ich nur zurückgeben, den Dank. Danke, dass wir auch hier sein dürfen, dass ihr meiner Community, wie ich jetzt erlebt habe, hier den Raum geben könnt. Und da wir von Leuten im Himmel sprechen, Wilhelm Fromm ist mein Großvater, der schaut auch seit 83 auf uns hernieder, gemeinsam mit der Stiftungsgründerin. Ja. Ja, jetzt muss ich eigentlich gar nicht sagen, wo wir hier sind, oder? Wir sind bei Eine Geschichte der Stadt Köln, ein Podcast über die Geschichte der Stadt Köln. Ich glaube, das kürze ich jetzt mal ab, das ist euch allen wohl bekannt. Und wir werden heute einen Ausflug ins alte Köln machen, der 20er und 30er Jahre. Und ich bin sehr froh, dass ich das nicht alleine machen muss. Ich fange mal zu meiner direkten Linken an. Ich habe neben mir Helmut Frankenberg sitzen, ein großer Köln-Kenner. Er hat auch ein tolles Buch in letzter Zeit geschrieben über True Crime Köln, direkt die Nachkriegszeit, was da in den Trümmern des Kölns von 1945 und der Periode so passiert ist. Er ist Redakteur beim Stadtanzeiger und ein Podcast-Kollege von mir, der auch schon mal in meinem Podcast aufgetreten ist. Ihr könnt doch gern klatschen, wenn ihr wollt. Spoiler Alert, ich mache das auch gerade zum ersten Mal. Also nicht nur der Grimm Verlag mit seinem Podcast hier. Daneben sitzt neben mir nicht Fritz Walter, wie jemand auf Instagram fälschlicherweise geschrieben hat, sondern Walter Filz. Fritz Walter schaut, glaube ich, auch gerade vom Himmel auf uns herab. Walter Filz ist Autor, Journalist und macht auch den Podcast beim SWR Kultur Akte 88, die 1000 Leben des Adolf Hitler. Also das ist auch mein Podcast, den ich empfehlen kann. Denn da wird auch mal so den ganzen Verschwörungsmythen nachgegangen, was denn der Führer in Anführungszeichen heute machen könnte. In Südamerika sitzen, am Nordpol, auf dem Mond, auf Dinosaurier reiten, in der Hohlerde, was auch immer und so fort. Also eine klare Hörempfehlung. Ja, was wir hier machen, habt ihr schon erfahren. Ach, ihr wolltet wieder klatschen, sorry. Jetzt muss ich gerade zweischienig fahren, weil ihr seid hier. Aber ich hoffe, ein paar tausend Menschen werden nachträglich diese Folge hören im Podcast-Feed. Und wenn wir jetzt über Fotos sprechen, habt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, die jetzt gar nicht in diesem Raum sind, das Problem, ihr könnt die Bilder, funktioniert, könnt ihr nicht sehen. Deshalb empfehle ich euch, in die Shownotes dieser Podcast-Folge zu schauen. Da ist ein Link drin, wo ihr euch diese Bilder auch anschauen könnt. Für diejenigen, die hier vor Ort sind und den Podcast später nachhören möchten, die können den Podcast nachhören natürlich unter Eine Geschichte der Stadt Köln, Podcast auf Spotify, Apple, wo auch immer. Und wenn man sich das nicht so gut merken kann, ich habe Lesezeichen mitgebracht, wo das draufsteht, wie man diesen Podcast hören kann, zur Erinnerung. Ja, so hätte ich, glaube ich, erstmal alles, denke ich mal, zum Ablauf gesagt. Oder ich habe hier vorhin mir noch was reingekritzelt, deshalb Bilder für die Hörerinnen und Hörer, Vorstellung und so und das Lesezeichen. Genau. Ich würde sagen, ich erkläre euch mal, wie wir uns das alte Köln anschauen werden. Wir werden uns einen Fotografen vornehmen, der in der Zeit, in der wir gerade uns gleich befinden werden, ziemlich bekannt war, nämlich Eugen Kubiers. Es ist schön mit dem Laserpoint. Das hat so ein Retro-Feeling, finde ich. Aber auch ich muss gestehen, bis vor ein paar Monaten kannte ich Eugen Kubier nicht. Ich kannte August Sander, Chargesheimer und so weiter und so fort. Und das Problem bei Eugen Kubier ist, ihm ist eine Fliegerbombe im Zweiten Weltkrieg ins Atelier geflogen und all seine Negative wurden zerstört. Und er selber war auch schon betagter Mann in der Zeit. Ich schaue mal gerade hier auf meinen Spickzettel. Er ist bereits dann schon 1947 mit 73 Jahren gestorben. Seine Biografie ist eigentlich, wenn ich das noch schnell einleiten darf, ziemlich interessant, weil er ist eigentlich im heute französischen Lothringen geboren, aber 2 Jahre zuvor ist Lothringen vom Deutschen Kaiserreich erobert, also vom entstehenden Deutschen Kaiserreich erobert worden. Und er wurde quasi mit seiner Familie zwangseingedeutscht. Also aus Eugène wurde dann Eugen. Er ist dann 1879 dann nach Trier gekommen, ist dann aber, als seine Eltern 1888 früh gestorben sind, nach Köln-Deutz gekommen, hat dort seine Ausbildung bei Karl Scholz gemacht, ein Fotograf, den ich ehrlich gesagt vorher auch noch nicht kannte, und hatte dann seit 1906 eben auf dem Hohen Staufenring 36 bis 40 sein Atelier, wo er dann eigentlich für den Rest seines Lebens gearbeitet hat, eben bis dann die Fliegerbombe sein Atelier zerstört hat. So, das als Intro. Ich würde sagen, wir reden erstmal allgemein über Courbelier. Was macht denn Walter seine Bilder so besonders? Was unterscheidet seine Bilder von einem Herrn Sander vielleicht.
Das Besondere ist, dass sie so unbesonders sind. Also es sind sehr alltägliche Bilder. Es sind in der Menge, Wolfgang Vollmer wurde schon erwähnt, sei Dank, es sind in der Menge sehr, sehr viele, was sich aber erst über eine jahrelange Suche herauskristallisiert hat. Also als man dann plötzlich sah, was ist da ein Bildband aus den 20er Jahren über Köln? Was, 50 Fotos hat da irgendein Cubillier, von dem man noch nie heute gehört hat, beigesteuert. Also der Mann hat sehr, sehr viel fotografiert. Das musste erst mal gefunden werden. Und er hat tatsächlich im Grunde doppelgleisig gearbeitet. Er hatte ein Atelier. Das war, da konnte man Fototermine buchen, 9 bis 16 oder 17 Uhr. Und er hat Architektur fotografiert. Ich nehme an, das hat er am frühen Morgen oder am Wochenende dann noch gemacht. Und da ist er durch die Stadt gezogen und hat fast wie so ein Archivbildner sich Straßenzug um Straßenzug, Gebäude um Gebäude vorgenommen. Natürlich nicht, um am Ende ein tolles Köln-Archiv zu haben, sondern es gab damals noch einen sehr umfangreichen Postkartenmarkt. Also in den 20er Jahren hat man sich auch mal 50 Postkarten Köln als Andenken gekauft und mitgenommen. Man hatte ja selber keinen Fotoapparat. Also insofern hat er da eine ganze Menge auf eine sehr, sehr nüchterne Art, wir werden aber links gleich die etwas unnüchteren Bilder sehen, auf eine sehr nüchterne Art fotografiert, eingefangen, vieles aus so einer eigentlich typischen Spaziergängerperspektive. Also Kamera so, nicht nach oben, nicht nach unten, Kamera geradeaus, natürlich große Plattenkamera auf Stativ. Und so ist er durch die Stadt gezogen und hat ein Köln-Bild hinterlassen, das auf eine seltsame Art und Weise sehr, sehr normal ist. Ich habe so normale Köln-Bilder aus dieser Zeit überhaupt nie vorher gesehen. Und das ist schon interessant.
Da haben Sie wirklich ein tolles Buchwerk zusammengetragen. Ich fand es auch witzig. Ich wusste ja, dass ein Buch über Cubillier rauskommen würde. Wenn man auf Wikipedia schaut, gibt es erst seit kurzem auch einen Eugen Cubillier-Wikipedia-Artikel. Und genau an dem Tag, wo das Buch dann erschienen ist. Also, kannst gerne ja nochmal wiederholen. Er war wirklich unbekannt für uns Jüngere, in Anführungszeichen. Helmut, wenn ich jetzt mal zu dir überleiten darf.
Ich kannte ihn auch nicht.
Ja. Gut. Er hat ja das alte Köln fotografiert, der Eugen Cubillier. Was ist das für ein Köln gewesen, das Köln der 20er, 30er Jahre? Ich weiß, darüber könnten wir jetzt wirklich stundenlang sprechen. Aber da vielleicht mal so ein Schnellabriss.
Da könnten wir auch deshalb stundenlang drüber sprechen, weil es ja diese typisch kölnische Eigenart gibt. Ja. Ne? Also wir sind offen für Neues, aber finden das Alte auch ganz dufte und schön. Ne? Also wir halten fest an den Traditionen, sind aber auch neugierig auf das Neue. Und das ist damals auch ganz extrem. Man muss sich das vorstellen, der Erste Weltkrieg ist gerade vorbei. Es beginnt die Zeit der ersten Demokratie. Also es ist eine Zeit des Aufbruchs, des Lernens. Gleichzeitig gibt es Altlasten, die mit dem Kaiserreich und dem Krieg zu tun haben. Und es gibt eben dieses spezifisch Kölnische. Wir werden das an den Bildern auch gleich sehen. So an dem Aale, da halte man fest. Ne? Weil das Gemütliche, das gefällt den Kölnern. Und man hat eben nicht die alte Innenstadt großflächig neu geplant und modern gemacht, sondern man hat sie alt gelassen. Und das ist ja bis heute so geblieben. Also wir alle lieben die Altstadt, nicht weil sie alt ist, sondern weil sie alt aussieht. Das ist so das Verhältnis der Kölner zu ihrer Innenstadt. Man muss wahrscheinlich so ein bisschen noch zum politischen Rahmen sagen, Köln ist da tatsächlich ein bisschen anders, weil hier gibt es eben als stärkste Partei die Zentrumspartei, als katholische Partei. Köln ist katholisch, auch das ist natürlich etwas, womit man sich gegen das evangelische Preußen ein bisschen abgrenzen kann und sagen kann, wir sind anders als die anderen. Allerdings muss man auch sagen, Zentrum bedeutet auch eine Nähe zu Gewerkschaften, zur christlichen Soziallehre. Also das ist eine Stadtregierung oder eine Mehrheit im Stadtrat, die auch oft mit der SPD zusammenarbeitet, die sehr nah ist an sozialen Themen. Also das ist keine reaktionäre Stadt, nicht nur eine konservative Stadt, sondern es ist auch eine moderne oder eine modern werden wollende Stadt mit einem Oberbürgermeister Konrad Adenauer, der das durchaus auch befördert und will, wobei er auch er immer auf das alte Wert legt, also als diskutiert wird, ob man Straßen durch die Altstadt baut, weil der technische Fortschritt natürlich rasant ist, da hat er gesagt, nee, durch die Altstadt werden keine Straßen gebaut, die soll so eng bleiben, wie sie ist und wie sie immer war. Und dann gibt es natürlich noch so diesen anderen Aspekt, wir sind ja jetzt alle fasziniert von den Roaring Twenties, ne? Wir haben alle Babylon Berlin geguckt oder gelesen oder andere Filme aus der Zeit. Das ist natürlich auch kulturell eine sehr aufregende Geschichte. Wobei man muss sich klar machen, diese wilden 20er, die sind kurz. Ja, also die Zeiten, wo die Kultur aufblüht, wo es tolle Dinge gibt und alles explodiert und wächst, ist grundsätzlich kurz. Und in Köln ist sie noch ein bisschen kürzer. Also Köln ist nicht Berlin, das ist klar, aber auch hier gibt es Roaring Twenties. Aber was man eben für die Zeit wissen muss, bis Januar 26 sind die Briten noch hier. Also Köln ist eine besetzte Stadt und die Briten haben nicht so viel Spaß verstanden und hat dramatische Auflagen gegeben für Kulturveranstaltungen, vor allen Dingen für den Karneval. Die Kölner durften den Karneval nicht so feiern, wie sie ihn gern gefeiert hätten. Also diese wilden 20er sind in Köln dann noch ein bisschen begrenzter. 29 ist dann Weltwirtschaftskrise, ist sowieso alles vorbei. Also wir reden über einen sehr kurzen Zeitraum der Blüte und des wilden kulturellen Lebens.
Ja, das stimmt. Also wir haben ja auch erfahren durch das Buch Köln der Weimarer Republik, was ja auch im Grimm Verlag erschienen ist, dass es auch zum Beispiel sehr, sehr wenige Pkw in Köln gegeben hat, eher LKWs. Und man dennoch es irgendwie schafft, die Stadt ja durch sehr viele Tricksereien zu modernisieren, eben die Niederlegung des Festungsgürtels und so weiter und so fort. Aber eben auch vieles beim Alten bleibt, weil einfach nicht die Potenziale da sind, die es in anderen Städten eben gibt. Ich finde, du hast so schön von der Altstadt gesprochen. Würde ich auch sagen, ich versuche mal, guck mal, ob das funktioniert. Ich schaue mal, ob wir auch in die Altstadt jetzt kommen. Gerade nicht. Ich drücke nochmal, gerade nicht.
Wir müssen den Hörern und Hörern jetzt erklären, wie ein Host verzweifelt auf eine Fernbedienung drückt und nichts passiert.
So. Also ich habe festgedrückt wie... Wunderschön. Dadurch, dass wir ja auch Podcast-Hörer später im Feed haben, würde ich vorschlagen, wir versuchen diese Bilder jetzt hier im Trio schön lautmalerisch zu beschreiben. Was mich bei diesen Bildern gewundert hat, und jetzt sage ich besser erstmal, was wir sehen. Wir sehen von der Deutzer Brücke aus die Altstadt. Und zwar von der alten Deutzer Brücke, die erst 1913 bis 1915, wenn ich mich nicht irre, erst erbaut worden ist. Und dann auch, glaube ich, in den 20er und 30ern dann Hindenburg-Brücke umbenannt wird, eben nach dem...
Aber erst nachdem Hindenburg tot war, 1935.
Echt? Ja. Nicht zu seiner Reichspräsidentschaftszeit?
Nein, nein. Okay. Nur Hitler wurde zu Lebzeiten mit zahllosen Plätzen und Brücken bedacht.
Stimmt, man benennt es ja erst meistens, wenn Leute tot sind. Obwohl, ich glaube, Kaiser Wilhelm II. Hat sein Denkmal auch schon gebaut zu Lebzeiten.
Ja gut, Willy Milovic natürlich auch.
Ja, stimmt, ja. Nee, und wir haben hier extra eine Doppelperspektive gewählt. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer im Podcast-Feed, ne, wir blicken eben auf die Altstadt. Wir sehen den Dom, wir sehen Groß St. Martin. Da wurde ich bei Instagram Reels immer darauf aufmerksam gemacht, dass ich nicht Groß St. Martin, sondern Martin sagen soll. Den Rathausturm sehen wir für die, die hier sind, kann ich auch gerne drauf zeigen. Ne? Wir haben den Dom, Groß St. Martin, den Rathausturm. Das ist noch nicht Severin, oder? Ist das noch Klein St. Martin? Ich glaube, das ist Klein St. Martin.
Ich glaube, ja. Ja. Das mit dem Martin habe ich überhaupt noch nie gehört.
Ja. Und ich bin wo kommt ihr denn her? Das gibt es doch gar nicht.
Da kann ich nur empfehlen, Geschichte auf Instagram
heißt
zu teilen.
Das nicht Groß St. Martin? Ja, hallo? Und den kleinen St. Martin habe ich geheiratet. So, bitteschön. Oh,
das geht wunderschön.
Ich bin ja einer der seltenen Protestanten in Köln.
Ah, das erklärt vieles, ja.
Ja, seit 1800 darf man ja als Protestant in Köln leben. Und wir sehen hier so eine Art Szene, wie auch eingangs schon weiter beschrieben, eben, dass es, ich will dir nicht ins Auge leuchten, Helmut, sorry, dass es irgendwie so normal aussieht einfach. Ne? Also wir hatten uns ja auch damals bei der Pressekonferenz im Buch gefragt, was ist es hier für eine Szene, die wir sehen für die, eben die gerade nicht im Raum sind. Wir sehen hier auf der alten Deutzer Brücke zwei Menschen, die sich das Panorama anschauen. Ich kann ehrlich gesagt nicht erkennen, ob die Person rechts hier unten männlich, weiblich ist. Daneben sehen wir einen Herr im Anzug und seine Aktentasche, wenn ich mich nicht irre, liegt sogar auf der Brüstung.
Ja, das ist, also eigentlich ist das ein besonderes Bild und keines der vielen unbesonderen Bilder. Zum einen, also man sieht das Altstadtpanorama, davor ein doch irgendwie respektabler Raddampfer, Ausflugsschiff. Und dann hat man eine große Diagonale von rechts unten nach links Mitte und das ist die ehemalige Deutzer Hängebrücke, bei der man sehr viele Stahlnieten sieht, weil die eben doch relativ brachial zusammengenietet wurde. Und es sind zwei Figuren da und diese beiden Figuren stehen da wie von Cuvier hingestellt. Das eine scheint mir ein Kind zu sein, denn der Kopf reicht kaum über die Brüstung. Und dieser Mann, der da die Aktentasche auf die Brüstung gelegt hat und sich, wenn man genauer hinguckt, scheint er sich die Brille zu putzen, um anschließend durch die klar geputzten Brillengläser das Altstadtpanorama zu betrachten. Das ist schon ein bisschen jenseits einer wirklichen Vorstellung, dass ich bis auf die Brücke gehe und jetzt putze ich mir mal die Brille, da ist der Dom. Schwer vorzustellen und auch ungewöhnlich finde ich die Perspektive, denn es sieht ein bisschen so aus, als würde Cuvier, der Fotograf, ein wenig erhöht stehen. Beide Figuren so Rücken, verlorenes Profil. Also wir nehmen Wolfgang Vollmer vor allem nimmt auch schon an, möglicherweise ist das eine der Neffe von Cuvier und das andere sein Assistent. Also, weil wir uns so schwer vorstellen können, dass der auf der Brücke Leute anspricht und sagt, ich mache hier übrigens gerade so ein Rheinpanoramabild, wenn Sie da gerade mal Ihre Tasche dahin und du, Bursche oder Mädchen, stell du dich mal hier hin. Schwierig vorzustellen. Also insofern ein besonderes Bild, natürlich auch durch diese super klare grafische Gestaltung, die Diagonale von rechts unten nach links Mitte und diese Vertikalen, die ja auch durch diese Aufhängungen der Brücke, das sind ja aus dieser Perspektive, gehen die ja wie Stäbe nach oben. Das sind, glaube ich, die Stäbe, von denen einer im Moment noch an der Deutzer Brücke auf der linken Rheinseite Richtung Heumarkt aufgestellt ist. Das sind ja die von der alten Hängebrücke. Da ist da so ein Stab. Also das ist schon ein sehr grafisch sortiertes Bild. Eher ein besonderes.
Ja, ich finde auch, es ergibt sowas, in Mathe war ich leider sehr, sehr schlecht, hätte fast mir mein Abi versaut. Aber ich finde, hier entsteht so ein spitzwinkliges Dreieck, ne, dadurch, durch diese Perspektive.
Ja, ja, ja. Also das ist sehr grafisch und das gilt auch für das andere. Das ist sozusagen unterhalb der Deutzer Brücke aufgenommen und man sieht dann die Deutzer Brücke als eine große, auch sehr grafische, durch die ganzen Stützen Konstruktion. Dann überwölbt die Deutzer Brücke Groß St. Martin und den Dom und den Rathausturm. Im Grunde dieselbe Perspektive, halt nur sozusagen drei Etagen tiefer unter der Brücke, aber natürlich auch sehr, sehr grafisch, weil die Brücke dominiert das Bild, ist ja auch ein sehr, sehr dunkler Faktor. Der Rhein dann sehr hell und hinten das graue Panorama mit übrigens ziemlich viel Qualm da rechts, also viel Dampfschiffverkehr.
Ja, und vor allem bestimmt auch die Haushalte sicherlich, die ja noch alle mit Kohle oder sogar vielleicht noch mit Holz heizen, natürlich ohne Filteranlagen eingebaut. Helmut, du hattest die Altstadt schon so schön angepriesen vorhin. Ist das ein schöner Ort in jener Zeit? Wohnt man da gerne? Zahlt man da 8.000 Euro den Quadratmeter?
Wohnt man da gerne oder ist es schön anzusehen? Das ist ja bis heute so, dass manchmal Dinge, die sehr schön anzusehen sind, dann drinnen gar nicht schön sind. Ne? Also ich finde, bei diesen beiden Bildern kann man so ein bisschen unterstellen, aber das wissen die Fachleute besser. Also ich habe immer so den Eindruck, er sucht nach dem Modernen im Alten. Also das Alte, das Panorama reicht ihm nicht. Und da, bei diesem Bild, wo man die Brücke sehr deutlich sieht, ist es ja ganz, ganz richtig, ja, richtig ein Statement. Köln ist nicht nur alt, sondern auch modern. Und in dem anderen Bild sind es dann eben Formen, ne? Also Architekturformen, moderne Formen sind eben geometrische Formen, sind gerade Linien. Die gibt es aber in der Altstadt nicht. Das ist alles knöselig und alt. Und es ist tatsächlich so, dass die Altstadt in der damaligen Zeit eine Adresse war, wo keiner wohnen wollte. Also es war runtergekommen, die Häuser waren in einem ausgesprochen schlechten Zustand. Also da, das war alles höchst hochgradig sanierungsbedürftig. Und darüber hinaus gab es Spelunken und Kneipen und alles Mögliche. Es war auch das Rotlichtviertel der Stadt, also bis hin zur Hohe Straße. Also angeblich haben die britischen Besatzungssoldaten die Hohe Straße Whore Street genannt, also die Hurenstraße, wo man dann hinging, um käufliche Liebe zu erwerben. Und also es war wirklich ein schlimmes Viertel, kann man sagen. Äußerlich schön, auch äußerlich ein bisschen angekratzt, aber eben schlimme hygienische Bedingungen, Krankheiten, die da waren. Also ein echter Sanierungsfall.
Ich finde manchmal Freitagabends, Samstagabends, wenn die Junggesellenabschiede durchziehen, lässt das einen auch wieder an diese Zeit, glaube ich, erinnern. Was die hygienischen Zustände angeht, Cholera, Epidemien gab es ja auch
noch. Aber in den Häusern sieht es heute besser
aus. Das stimmt. Ja, wollen wir einfach mal weitermachen und mal einen Schritt weitergehen? Wir würden jetzt, unser Weg ist nicht immer ganz logisch aufgebaut, aber wir würden jetzt mal wieder zur Brücke gehen, dann rechts abbiegen auf dem Roten Berg.
Da sieht man den schlechten Zustand der Häuser, ja, glaube ich, ganz gut. Ne?
Ja. Genau, jetzt machen wir wieder ein bisschen Lautmalerei. Das ist ein Motiv, was man auch heutzutage noch wirklich sehr, sehr schön machen kann. Und mich persönlich, ich weiß nicht, wie euer Eindruck ist, mich überrascht es immer, wie wenig Touristen in dieser Gasse sind. Es sind immer viele in der Salzgasse, direkt am Rheinufer selber, wo die KD anliegt. Aber dort in der Gasse sehe ich nie so viele Leute. Und diese Perspektive finde ich wunderschön. Also nochmal für die, die im Podcast zuhören. Wir blicken durch eine ganz enge Gasse nach Norden auf das mächtige Vierungswerk von Groß-St. Martin mit seinem dominanten großen Mittelturm und den vier kleinen Türmchen drumherum, was ja wirklich seit fast 1000 Jahren unser Altstadtpanorama dominiert. Und die Häuser in der Gasse selber, die sehen, wie Helmut es vorhin auch schon hat anklingen lassen, wirklich ziemlich heruntergekommen aus. Und wahrscheinlich verirren sich auch nicht so auf die Fotografen weiter, oder? Weil da stehen die Leute und schauen ihn neugierig an.
Ja, das ist auch schon wieder ein besonderes Bild, nämlich, weil ich habe das auch jetzt erst so ein bisschen festgestellt, wo steht der Fotograf? Hm. Die Leute gucken den Fotografen mutmaßlich an, aber sie gucken ja nicht in die Kamera. Also hat er die Kamera jetzt auf so einem Hochgestell platziert, dass er per Fernbedienung von unten, denn sie gucken ihn ja an und nicht in die Kamera, das ist alles ein bisschen rätselhaft. Es gibt an dieser Stelle jedenfalls kein Haus. Also die Straße geht auch in die andere Richtung, die jetzt sozusagen die Bildachse rückwärts ist, geht sie weiter. Er kann da nicht aus dem Fenster fotografiert haben. Aber das Bild ist natürlich toll, weil die Leute sind äußerst skeptisch. Altstadt, Fotografie, modern, was mäht der da? Ja,
brauche man nicht
fotografieren. Ganz toll finde ich die Frau, die da rechts aus dem oberen Fenster über dem Straßenschild Salzgasse guckt. Sie guckt wirklich super, super skeptisch. Mir fiel da dieser Karnevalsschlager ein, die Lück, die hing am Fenster, Stonn und Sphinxe.
Hinger da ja Dinge, Stonn.
Genau. Das ist was für Helmut, ja, der kennt natürlich die Songs auswendig.
Das ist ein wirklich tolles Bild. Es zeigt die Altstadt tatsächlich, wie sie ist. Es zeigt den maroden Zustand der Häuser. Es zeigt, dass da jetzt nicht unbedingt die besser Betuchten wohnen. Und ich glaube auch wiederum, dass dieses Bild irgendwie am Wochenende aufgenommen wurde, denn die Leute haben nichts zu tun. Die stehen da einfach nur so rum. Gut, Arbeitslosigkeit gibt es auch, aber irgendwie habe ich so ein bisschen den Verdacht. Und es ist natürlich der Vierungsturm da hinten und viele, viele Fenster, die auch wieder so ein bisschen Grafik in das Bild bringen. Kopfsteinpflaster, schmal, also toll. Hm.
Helmut, du hast ja gesagt, die Häuser sind wirklich in einem traurigen Zustand. Wie hat die Stadt Köln das eigentlich gesehen, die Verwaltung? Haben die das einfach so stehen lassen oder haben die auch versucht, was dagegen zu machen?
es gibt ja dann eine sehr umfängliche Sanierung, die dann in der NS-Zeit letztlich vollendet wird und wo dann auch ohne großen Denkmalschutz irgendwie die Dinge so neu zusammengekloppt werden und Figuren an Stellen angebracht werden, wo sie vorher nicht waren und man heute rätselt, was hat die wohl mal bedeutet, weil sie nicht mehr an dem Platz ist, wo sie mal war. Also das, was dann später auch nach dem Krieg wieder aufgebaut worden ist, ist im Grunde die Vorstellung der NS-Zeit von einer Altstadt. Ja, also das ist, deshalb habe ich eben gesagt, sie sieht alt aus, aber sie ist nicht alt. Und die Pläne, die dann in der NS-Zeit umgesetzt worden sind, sind natürlich auch schon vorher geschmiedet worden. Also das ist ja ein längerer Prozess. Die Stadt hat sich des Problems angenommen und dann ist es dann irgendwann auch mal saniert worden mit all den Folgen, die wir auch heute von großflächigen Sanierungen kennen. Denn damit geht dann auch Verdrängung und Gentrifizierung bedeutet immer auch, dass Leute ihre Wohnung verlieren und weg müssen, einher. Ne? Also das ist dann natürlich auch da schon ein bekanntes Problem.
Also unser Freund hier. Hier muss ich einhaken, hier habe ich was ganz Dummes gemacht. Ich habe für das gezeigt. Das könnt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, im Nachgang überhaupt nicht wissen, worauf ich gezeigt habe. Es prangte ein riesiges Bild des jungen Oberbürgermeisters Konrad Adenauer an der Wand. Auf den habe ich gezeigt, auf Konrad Adenauer. Und jetzt weiter. Der wollte das auch. Der hat schon die Pläne in der Weimarer Zeit noch entwickelt, in den 20er, 30ern. Wissen wir nicht, wie er wirklich dazu stand?
Doch, er hatte schon eine Vorstellung, dass sich eben, habe ich ja eben erwähnt, es gibt auch die Idee, ganz großflächig neu zu planen und die Stadt neu zu denken. Und da hat man natürlich vor allen Dingen an Verkehr gedacht und an große Straßen und mit Modernität war eben Mobilität auch verbunden. Und das wollte Adenauer nicht. Zumindest da nicht. An anderer Stelle hat man eine Autobahn gebaut oder über große Dinge nachgedacht. Aber in der Altstadt sollte es keine neuen, breiteren Straßen geben.
Ja, die Ambivalenz von Adenauer zum Autoverkehr müssen wir vielleicht mal ein andermal besprechen. Er baut zwar die erste Autobahn, war aber, glaube ich, selber nicht so der große Fan vom Autofahren. Stichwort Autofahren. Wo heute sehr viele Autos fahren, sehen wir im nächsten Bild. Aber ich sag euch noch nicht, wo das ist. Ich möchte bitte dann ins Publikum rufen. Wer weiß, wo wir hier sind? Nein. Das weißt du natürlich, weil du auch aus der Nähe bist. Ja, genau. Ja, wir sind hier am Theodor-Heusring-Eberplatz. Ich hatte mich lange gefragt, wo wir sind. Also was wir hier sehen, ist ein schöner Park mit einem Brunnen in der Mitte. Wir sehen hier eine, ich würde sagen, als Laie in der Architekturgeschichte sehen wir hier gründerzeitliche Bauten. Und ich glaube, so haben wir es ja auch im Vorgespräch, glaube ich, besprochen, dass wir hier zum Rhein gucken, also nach Osten hin. Dass dann rechts hier irgendwo der Eigelstein wäre, links könnte man dann die Agneskirche sehen und hinter uns quasi ging es dann Richtung Ringer. Es ist ein ungewöhnliches Bild, Walter. Willst du das auch sagen?
Nee, das finde ich jetzt.
Das war mein Stichwort extra. Jetzt haben wir endlich mal ein typisches Kopierbild.
Das ist jetzt mal das gewöhnliche Bild. Und das, finde ich, hat schon so was Registrierendes. Dieses Bild ist natürlich auch ein großer Beleg dafür, dass der Mann sein Atelier in der Woche auf hatte und sonntags rausgegangen ist. Denn wir sehen da doch eine Menge Leute, wir sind auf den Ringen, da sind die Wohnungen teurer und entsprechend teurer ist auch das, was die Menschen, die da ziemlich zahlreich auf dem Bild sind, anhaben. Also man sieht da schon so ein paar kapriziöse Hüte, man sieht da schöne Anzüge, Mäntel. Also ich glaube, Cuvilliés hat einfach nur gewartet, dass nicht einer direkt vor der Kamera ist, obwohl es gibt ein ähnliches Bild, da sind welche davor, sodass er so einen ganz schönen Blick auf diesen, anscheinend als Brunnen läuft er nicht, aber es ist ein Wasserbassin. In der Mitte müsste eigentlich aus dieser quasi kleinen künstlichen Insel müsste eigentlich, glaube ich, noch so ein Wasserstrahl rauskommen. Aber das, finde ich, ist eigentlich ein sehr typisches registrierendes Bild. Ich nehme an, er wird so den gesamten Ring entlang gelaufen sein. Klammer auf, kurios, Cuvilliés hat zig Fotos von Köln gemacht, sich aber praktisch nie über die Ringe hinaus bewegt. Also es gibt, in Deutz war er, okay, das haben wir eben gesehen, aber Deutz und die Innenstadt. Er ist keine 5 Meter über den Ring hinausgelaufen. Ganz, ganz kurios. Und ich nehme an, das ist wirklich so ein, ja, das ist natürlich so ein Foto, was aus heutiger Perspektive, oh, die schönen Gründerzeithäuser, sie stehen alle noch, oh, die Leute sind teilweise ja noch fast ein bisschen kaiserzeitlich gekleidet. Also da sind wir natürlich, Helmut, so ein bisschen bei dem, ja, auch was war das früher schön, doch in Colonia.
Genau. Ja, aber eben neu gestaltet.
Ja, aber ehemalig.
Ne? Neu gestaltet.
Das neu eben, gestaltet.
Ja. Also eben haben wir Schlösser Jossenhofen bei Hingern der Dingenstorn zitiert, jetzt müssen wir Ostermann zitieren. Ne? Och, was war das früher schön, doch in Colonia. Ne? Das ist wirklich, wenn man an die Diskussion heute über den Ebertplatz denkt, schon auch eine Erinnerung wert. Der hieß ja da noch nicht Ebertplatz, ne? Das war der Platz der Republik, hieß er damals. Und ja, prachtvoller Boulevard, der dann eben solche Plätze integriert. Geht aber auf auf eine Zeit zurück, die schon 40 Jahre zurückliegt, nämlich als die Stadtmauer in Köln abgerissen worden ist. Da hatte man dann die Chance, hier großflächig neu zu planen. Und die Planer hatten eine wunderbare Idee, die finde ich auch für heute toll. Man wolle eine Kette festlicher Räume anlegen. Das finde ich so faszinierend, so eine Idee vom öffentlichen Raum zu haben. Wir bilden eine Kette festlicher Räume. Ja, also das würde ich mir wünschen für heute, dass man auch so wieder öffentlichen Raum plant. Natürlich ist es eine andere Zeit, klar, die Leute gehen spazieren, zeigen sich und man sucht einen Bräutigam für die Tochter oder umgekehrt. Dafür waren diese Parkanlagen auch da. Ne? Aber wenn man es mit heute vergleicht, ist es schon wirklich schön.
Ja, und es war das, was Sie angesprochen hatten, dieses quasi senkrecht in die Stadt reinragende Hafenbecken wurde ja einfach zugeschüttet und hat an dieser Stelle dann den Ring tatsächlich nochmal zu einem relativ breiten Park, der ja heute noch da ist und am Ende erinnert ja an die preußische Hafenfestung, die Bastei, die ja auf diesem quasi Sockel der Festung gebaut worden ist, erinnert da ja noch dran. Aber das war natürlich wirklich auch nochmal einer der nobelsten Teile, die man am Ring haben konnte. Also ein paar dieser Häuser stehen ja noch und man merkt direkt, okay, also die haben nochmal 5 Zimmer mehr als Richtung Barbarossaplatz.
Ja, damals konnte man schön nach einer Braut suchen. Heutzutage, wer Heroin möchte, weiß, wo er hin möchte. Wobei der Wiener Platz da, glaube ich, auch ihm Konkurrenz macht, dem heutigen Eberplatz. Vielleicht springen wir jetzt einmal weiter. Ich frage jetzt mal nicht den Raum, wo wir uns gerade befinden. Ich glaube, das ist allen bekannt, wo wir uns gerade befinden. Helmut, vielleicht ausnahmsweise fangen wir mit dir an. Wie wirkt dieses Bild so auf dich, was wir hier sehen? Was
ja,
sehen
ist
wir
der hier? Dom. Ne?
Die Bahnhofskapelle.
Muss man denen, die die Bilder jetzt nicht sehen, erklären. Wir sehen hier alle zusammen den Dom. Der ist schön, wie er immer war. Also was man an dem einen Bild ganz schön sehen kann, ich versuche es mal zu beschreiben, ist, die Bebauung von normalen Häusern ragt quasi sehr nah an die Kathedrale dran. Also diese Vorstellung, die wir heute haben, dass Kathedralen möglichst auch frei stehen, um wirken zu können, die war natürlich in der Tradition der Städte mehr oder weniger unbekannt. Das kann man natürlich dadurch erklären, dass dieser Raum früher sehr begrenzt war. Ne? Also Köln war ja mal irgendwann, war die Grenze die alte mittelalterliche Stadtmauer bis 1880, 83. Erst danach bricht die Stadt in die Moderne auf, kann man sagen, kann sich erweitern. Also es musste alles auf engstem Raum stattfinden, verschiedene Nutzungen. Bis hin zu Weinanbau hat es ja innerhalb der Stadtmauern gegeben, also auch Landwirtschaft. Und deshalb war dann eben das Haus zum Wohnen auch nah rangerückt an so eine Kathedrale. Das ist wahrscheinlich das, was von heute die Ansicht unterscheidet. Ansonsten, damals wie heute, hat man den Dom geliebt als Wahrzeichen.
Ja, man ja, hat aber geliebt.
Es ist ja, also das ist jetzt ein gewöhnliches Bild und deswegen ist es auch interessant, weil das ist jetzt wirklich aus der Spaziergängerperspektive gerade ausgemacht. Also was sehen wir überhaupt? Wir sehen den Chor von St. Andreas, sehen gegenüber einen Straßenzug, enge Bebauung, drei Fensterhaus. Eigentlich sehr kölnisch. Und im Hintergrund sieht man die beiden Domtürme. Die nehmen natürlich im Grunde das halbe Bild ein. Aber die Spitzen sind abgeschnitten. weil Cuvier einfach gnadenlos die Kamera gerade aushält. Und wenn man viele Bilder von ihm sieht, stellt man fest, Köln ist reich an Kirchen und die Kirchturmspitzen sind sehr, sehr oft abgeschnitten, einfach weil sie nicht mehr aufs Bild passen und weil Cuvier dann doch ein sehr sachlicher Registrierender ist und sagt, was da nicht drauf passt, kommt da nicht drauf. Ich denke nicht daran, die Kamera nach oben zu halten, damit wir so eine Respektperspektive kriegen. Das will ich genau nicht, sondern ich gucke immer geradeaus. Und das, finde ich, führt wirklich zu verblüffenden Ansichten und auch Einsichten. Hier an diesem Bild ist übrigens ganz schön, von diesen drei Häusern erkennt man, links ist ein Friseur und daneben ist auch ein Friseur. Also
ist auch so wie heute. Eine, ne?
Friseurhauptstraße. Damals waren die Gewerke eventuell noch in Straßen zusammengefasst. Also das ist ein tolles Bild, weil es eben dieses doch sehr nah an den Dom rangehende altstädtische Gewusel und die kleinteilige Bebauung zeigt. Und aber rechts ist dann ja auch schon wieder der Chor von St. Andreas. Also wie soll ich sagen, das Friseur und auch andere Gewerke werden doch stark vom Sakralen bedrängt. Und das sieht man da eigentlich ganz gut.
Aber Friseur ist ein witziges Stichwort. In meiner Kindheit war mein Friseur hier um die Ecke. Unter Dominikanern. Und den gibt es auch immer noch. Den
hat ja, das ist ja meiner auch.
Dominos, oder?
Ja, der Dominos.
Ja, Dominos.
Ja, natürlich, ja. Da gehe ich seit das 40 Jahren hin.
Also ich gehe da heute nicht mehr hin. Aber, also, aber ja, könnte ich ja mal wieder. Das letzte Mal, glaube ich, kurz vor meiner Hochzeit war ich da nochmal. Was ich auch interessant finde, was viele vergessen haben, ich weiß nicht, wem es auffällt, hier, wo die Komödienstraße angeht, ist hier noch ein kleiner Häuserzeile. Und die gibt es heutzutage nicht mehr. Also hier war früher, ich habe den genauen Namen jetzt gerade nicht parat, es hieß irgendwie Zur Lampe, Hotel Zur Lampe oder sowas. Es war ein großes intellektuellen Café. Auch die 48er-Bewegung hat sich da in Köln gerne zum Kaffee und Tee getroffen. Hotel Zur Lampe, glaube ich, war, glaube ich, der richtige Titel. Und eben, die Altstadt war knüssig und eng bebaut, aber hier sehen wir ein Beispiel, dass eben nach dem Zweiten Weltkrieg man gesagt hat, oh, vielleicht wäre es schön, die Autostraße ein bisschen breiter zu haben. Und diese Häuserzeile gibt es leider gar nicht mehr. Das ist jetzt eben, wo heute die Touristenbusse halten, obwohl ich glaube, das dürfen sie jetzt inzwischen
nee, auch nicht mehr. Jetzt,
ist ja jetzt alles autofrei, glaube ich.
Ja. Ja.
Es ist so der Witz eigentlich, dass auch ich sehr selten da in dieser Gegend bin. Weil irgendwie Kölner Dom hat man ja schon alles irgendwie gesehen als Kölner selber.
Das ist im Grunde nur, wenn ich zum Friseur gehe.
Ja. Aber hoffentlich nicht im Domparkhaus, da kann man jetzt überhaupt nicht mehr rein. Gut, wir schweifen ab. Vielleicht möchten wir einmal weitergehen und sehen jetzt mal etwas, was sehr viel Platz im Stadtraum hat, nämlich das Hansa-Hochhaus am Hansaring. Für mich sehr nostalgisch, weil man sieht in der rechten Bildecke eine Häuserfassade und das ist die Häuserfassade meiner Schule, meiner alten Schule, nämlich des Hansa-Gymnasiums, damals noch. Nicht das, ich weiß noch gar nicht, vielleicht. Ich weiß nicht, ab wann es das Hanse-Gymnasium wurde, aber jedenfalls um 1900 herum war es noch eine Handelshochschule und später ist es dann in ein Gymnasium umgewandelt worden. Und diese Perspektive kann man heutzutage eigentlich immer noch sehen. Also wir schauen, wenn ich mich jetzt recht entsinne, in nordwestliche Richtung, das Hansa-Hochhaus. Dieser Anbau des Hansa-Hochhauses ragt so richtig dominant rein und in der Zeit, ich möchte niemanden hier vorweggreifen, ist es nicht nur das Hansa-Hochhaus, sondern es ist das Hochhaus, weil es Kölns allererstes Hochhaus ist. Und dadurch, dass es keine anderen gibt, ist es eben das Hochhaus.
Ja, das war es war damals so eine etwas kuriose Mode auch. Im Grunde hatte jede größere Stadt sich in den 20er Jahren ein einziges Hochhaus zugelegt. Die waren dann entweder in so einem norddeutschen Backsteinexpressionismus wie das Hansa-Hochhaus oder in Stuttgart modernistisch weiß. Also das waren sozusagen die Alternativen, die zur Verfügung standen. Köln hat als Hansestadt natürlich den norddeutschen Backsteinexpressionismus sich ausgesucht und das vielfach Interessante, also wir stehen an der Ecke Vogteistraße, das ist das Straßenschild, was wir da rechts sehen, genau. Und die Perspektive, also rechts da das Hansa-Gymnasium und oben diese Figur, die ist gerade erst frisch restauriert. Also die sieht seit ein paar Monaten erst so aus, wie sie vor 80 Jahren ausgesehen hat. Ganz kurios. Und was an dem Hansa-Hochhaus heute ist, da Saturn bzw. jetzt der Mediamarkt drin. Damals, da weißt du mehr, Helmut, da oben steht Theater Imelka. Imelka ist MLK, das sind die Münchner Lichtspielkunst GmbH. Wow. Ein Konkurrenzunternehmen zur UFA. Und so wie UFA fast an Metropolis zugrunde gegangen ist, ist die Imelka ganz zugrunde gegangen am Film Waterloo. Napoleon, großes Aufkommen, viele Statisten, teurer Dreh, die sind 1930 schon pleite gegangen. War damals aber das, ich glaube, wirklich eines der größten Kinos. Schnell noch zurück zum Hochhaus. Es war damals, ich glaube, das ist den Kölnern zufällig passiert, das höchste Hochhaus Europas. Mit dem weltgrößten Paternoster, natürlich in den USA gab es höhere Hochhäuser, aber die waren ja mit Paternoster nicht mehr bespielbar, da mussten dann schon richtige Aufzüge her, aber das war tatsächlich lange Zeit das höchste Hochhaus Europas. Ich glaube, die Kölner hatten nur das Konkurrenzhochhaus in Düsseldorf im Blick und Hauptsache es war höher als Düsseldorf.
Das ist
mehr,
die Hauptsache.
Mehr war da an Ambitionen gar nicht geplant und es ist dann doch sehr groß geworden.
Es gibt noch einen anderen Rekord rund um dieses Haus, der ist aus heutiger Sicht ganz wichtig. Als das 1925 fertig gebaut worden ist, hatte man 15 Monate Bauzeit hinter sich. Also in 15 Monaten hat man dieses Haus gebaut und die Baugenehmigung ist angeblich innerhalb von wenigen Tagen erteilt worden. Also das finde ich fast noch wichtiger als die Tatsache, dass das bald zeitweise das höchste Haus Europas war. Also man hat schon Dinge möglich gemacht, wenn man das wollte. Das war schon besonders. Vielleicht zu dem Imelka, da steht Theater, aber es ist ein Kino. Ne?
Ja,
du hast gesagt, sie haben Filme gemacht. Und das ist tatsächlich faszinierend. 1200 Plätze hatte dieses Kino und das war nicht das größte. Es gab Kinos mit 2000 Plätzen damals. Also es ist ein schönes Beispiel für diese Kulturszene der Stadt. Die Stadt ist voller riesiger Kinos, riesiger Theater, Festspielorte, es gibt Veranstaltungsorte, Konzerthallen. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Klar, die Leute hatten kein Fernsehen, die mussten irgendwas anders abends machen. Aber das war natürlich ein ungeheuer bereicherndes und inspirierendes kulturelles Leben, auch für große Massen an Menschen. Also da war Theater nicht nur so für eine kleine Elite, sondern alle gingen gerne aus. Dazu gab es riesige Sportveranstaltungen, kann man auch als Kultur, glaube ich, sehen. Also es war richtig was los in der Stadt in dieser Zeit. Und wir machen ja einen Stadtspaziergang, ne? Also wenn man sich das vorstellt, man geht da rein in dieses Kino, Marmorböden, verspiegelte Wände, dann kommt ein feingemachter Mensch und führt dich zum Platz, damit du den Film genießen kannst. Dann gibt es natürlich erst einen Vorfilm. Zwischen Vorfilm und Hauptfilm gibt es irgendeine kleine Attraktion auf der Bühne, ein Zauberer oder es gibt ein Kino, da ist ein Hypnotiseur aufgetreten. Also ein richtiges Ereignis für alle Sinne. Und wir haben ja noch keinen Tonfilm, ne? In der Zeit, das kommt ja erst Ende der 20er Jahre, haben sich die Kölner Kinos schwer mitgetan, haben sie Kosten, glaube ich, ein bisschen gescheut. Irgendwann ging das nicht mehr, aber da gab es dann eben auch noch Live-Musik zu dem Film. Ja? Also der Stummfilm hieß, da macht jemand Musik dazu. Also die Stadt war voller Musik, es gab Lokale, wo dann Live-Musik stattfand, damit die Leute abends tanzen konnten, nachdem sie gegessen haben. Also das stelle ich mir ungeheuer vital und spannend vor. Und da war Köln schon ja so Babylon-Berlin-mäßig ziemlich gut aufgestellt.
Das Hochhaus war natürlich auch, im Grunde war das als jetzt geht's Richtung Zukunft, Impulsbau, weil man hatte keine Ahnung, was da drin stattfinden sollte. Also auch das Kino wurde als Mieter relativ spät gefunden. Da sollten Planungen, ja, da finden Ausstellungen statt und Messen und ein Restaurant im oberen Stockwerk und dazwischen ist irgendwas. Es gab überhaupt keinen Nutzungsplan und es dauerte 2-3 Jahre, bis das Ding wirklich genutzt wurde. Dann waren es halt keine Messen, Ausstellungen, aber unten war Ewigkeiten auch als ich Kind war, war da natürlich immer ein Autohaus drin, wo man ganz schön die neuesten Wagen sehen konnte, wie ja überhaupt der ganze Ring in den 50er, 60er Jahren eine Autohaus-Schaufensterstraße gewesen ist. Und vielleicht noch interessant, es steht ja im Grunde an derselben Stelle, da oben steht Theater, gemeint ist Kino, 2 Kilometer am Rudolfplatz runter stand die Oper. Also der große Repräsentationsbau der anderen multimedialen Musik, Bild, Kunst. Und da steht jetzt sinnigerweise hinter Manser Hochhaus war ja der Güterbahnhof. Also da ist dann die Bahnlinie vom Hauptbahnhof, die ja durch die Stadt geht und hinter Manser Hochhaus im Grunde deswegen auch ein unattraktiver und lange unbebaut gebliebenes Stück. Wohnhäuser konnte man den Leuten da ja nicht hinsetzen, weil die dann unmittelbar an der Bahn gewesen wären. Aber so einen Turm der Moderne mit quasi Blick auf das Warengetriebe des Güterbahnhofs, das war schon ein Köln, was in die Zukunft guckte.
Ja. Also wer noch nicht da oben gewesen ist, das ist ein wahnsinniger Augenausblick von da oben. Alles sieht so aus, ob so kleine Ameischen rumlaufen und die Bahnen, die auch immer in den Hauptbahnhof einfallen. Das hat sowas von einer Modelleisenbahn in H0-Größe. Also finde ich echt spannend. Und als ich das damals gepostet habe, dass ich bei der Pressekonferenz vom Grimm Verlag bin, wo eben das Buch hier vorgestellt worden ist, da haben ganz viele Leute kommentiert, was sie mit diesem Gebäude verbinden. Es hat mich total gewundert, dass dieses Bürogebäude so nostalgischen Wert für viele Menschen hat.
Lieder vorgesungen an einem Angestellten von Saturn, damit er mir dann sagt, welche Platte ich kaufen muss. Höchst sinnliche Erfahrungen, die wir mit diesem Haus verbinden.
Nee, aber irgendwie zig Leute, die geschrieben haben, dass sie da ihre Ausbildung gemacht haben, inklusive meiner eigenen Mutter.
Deine eigene Mutter hat die geschrieben. Ja.
Oder mein Lateinlehrer, ne, hier im Hansa-Gymnasium, der hat auch immer erzählt, dass früher saß wohl beim Paternoster am Pförtner.
Ja, genau.
An so einem großen Pult.
Wir haben nicht nur denselben Friseur, wir haben auch dieselbe Schule besucht.
Ach Gott. Hoffentlich haben wir nicht die gleiche Mutter. Aber jedenfalls dieser Lateinlehrer, der war selber schon vor 20 Jahren kurz vor der Rente, der hat immer erzählt, dass wenn sie Paternoster fahren wollten, hat der Pförtner natürlich Nein gesagt. Und dann haben die sich wohl immer auf dem Boden so genau, an dem Pförtner vorbeigerobbt und diese Vorstellung, diesen alten, steifen Lateinlehrer da so als Kind da robben zu sehen, das hätte ich mal gerne gesehen.
Ja. Anekdoten jetzt.
Ja. Ja, wir können weiter mit
Anekdoten machen. Aber es ist sagen wir mal, für unser Kontext wichtig, weil man musste für das Alte nichts, für das Neue nichts Altes abreißen. Ne? Also man hat sich nicht von was Altem verabschieden müssen. Und das ist eben einer der wenigen Zeugnisse von modernen Dingen innerhalb dieser alten Innenstadt. Ja. Ne?
Und ich das jetzt noch sagen darf, ich habe in dem Saturn, als er noch da drinnen war, mit der CD- und Schallplattensammlung, für die Jüngeren unter uns, so hat man früher Musik gehört, da haben, wenn wir oft Freistunden hatten am Hansa, was oft vorkam, unsere Lehrer waren sehr gerne krank, wahrscheinlich, weil wir so unartig waren, dann sind wir gerne in Saturn natürlich gegangen, haben uns CDs angehört und ich habe so viele Promis da immer gesehen, wie die reingingen, um zu gucken, ob ihre eigenen Alben dort drin verkauft werden. Also Oli P. habe ich da mindestens 2-mal gesehen, damals. Gut, wir rasen die Ringe runter und gehen wieder zurück, eigentlich fast zum Anfang unserer kleinen Reise, nämlich dort, wo die Deutzer Brücke auf der linksrheinischen Seite einmündet und seitdem es sie auch gibt, den Heumarkt in 2 Teile zerteilt, nämlich zum Heumarkt. Das ist wirklich, ich finde, auch eine wirklich deutliche Szene, finde ich, deutlicher als für mich manchmal heutzutage, wie der Platz eigentlich durchschnitten wird. Wir sehen da die Pferde für die Straßenbahn, die ja damals noch um den Platz herumgefahren ist, um dort zu wenden, weil es gab den Durchbruch zum Neumarkt noch gar nicht. Und deshalb mussten die Vorortbahnen, die aus dem Rechtsrheinischen kamen, immer am Heumarkt wenden und zurückfahren oder eben sich noch durch die Altstadt Richtung Dom hochquetschen. Heutzutage ist der Platz natürlich immer noch durchtrennt durch eben die erweiterte Deutzer Brücke aus den 50er Jahren und der heutigen Stadtbahn. Aber vielleicht entspannt es sich ja dann irgendwann, wenn wir die U-Bahn bekommen. Aber da sage ich jetzt besser nichts zu. Aber Helmut, vielleicht wollen wir doch mal kurz in die Vergangenheit gehen. Was ist das für ein Ort, der Heumarkt? Ist der ähnlich? Junggesellenabschiede, Karnevalsfeiern? Oder was findet dort statt?
Heute im Vergleich zu früher?
Ja.
Ich weiß nicht, ob man damals schon Junggesellenabschiede gefeiert hat. Ich vermute mal nicht. Zumindest nicht in dieser Form. Es ist ein Markt, kann man sehen, obwohl nicht besonders viele Marktstände draufstehen. Also es ist irgendwie ein Ort, wo ganz vieles zusammenkommt. Du hast von Verkehr schon gesprochen, Verkehrsknotenpunkt, man sieht einen Lastwagen, man sieht auch Fahrräder. Man sieht Leute, die unterwegs sind. Also es ist ein Zentrum der Stadt. Ich finde ja eigentlich das Interessanteste an dem Bild diese Frau, die über die Straße auf den Heumarkt geht, die vorne wie zufällig vor der Kamera auf den Platz läuft. Weil die sieht ja tatsächlich ein bisschen anders aus als die anderen weiblichen Personen auf dem Bild. Und das deutet ein wenig an, es gibt in dieser Zeit eben auch ein verändertes Frauenbild, was sich nicht nur in Modefragen äußert, sondern natürlich auch eng verbunden ist mit dem Thema Emanzipation. Frauen können ja in der Weimarer Republik erstmals wählen. So, also es gibt tatsächlich einen Fortschritt, eine Bewegung in dieser Hinsicht. Und diese Frau sieht tatsächlich auch anders aus, hat einen kurzen Rock an, man trägt Bubikopf unter dieser Art von Hut, also ein bisschen Charleston-mäßig so die Mode. Und das war auch, wie vieles andere, ein Beispiel, worüber in Köln gestritten wurde. Ja, also einerseits fand man das Neue cool und interessant, aber dann hat es natürlich auch viele, vor allen Dingen auch im offiziellen Karneval, denen das dann zu weit ging. Ne? Also man hat zum Beispiel ein kölsches Lied über den Bubikopf gemacht. Meine Frau trägt jetzt auch einen Bubikopf, das fand der Sänger gar nicht gut. So. Also auch dieses Dilemma oder dieser Widerstreit zwischen alt und neu spiegelt sich dann in der Mode wieder, aber da geht es natürlich mehr als nur um einen Rock. Und das wird dann im Grunde ein bisschen persifliert durch die Persil-Werbung. Hm. Da außen im Bild.
Die ist wunderschön, ne? Ja.
Wunderschöne Persil-Werbung. Das ist dann so ein Frauenbild so dazwischen irgendwie, aber auch schon irgendwie modern.
Ich war am Anfang ein bisschen von der Perspektive irritiert, wegen dem Reiterstandbild. Da muss man dazu sagen, dass der preußische König, ich sage ja seinen Namen nicht, weil die werbe ich alle durcheinander, diese Wilhelms und Friedrichs, das Reiterstandbild steht heutzutage viel weiter südlich. Also das hatte man früher eher an der nördlichen Seite stehen. Und ich erwähne es auch nur, weil es fanden zwar keine Junggesellenabschiede in der Zeit vielleicht dort statt, aber Liebe fand dort trotzdem statt. Nämlich hier könnt ihr was sehen, das ist der Schweif des Pferdes. Ob Kölsch, Sättmann, Uram, Stetz, also unterm Schweif. Und das war immer ein beliebter Treffpunkt in jener Zeit für Liebespaare, die sich treffen wollten. Ich habe gesagt, wann gehen wir los? Wir treffen uns Uram, Stetz. Das finde ich immer eine schöne Anekdote. Und vielleicht machen das ja auch heutige Liebespaare noch, ich weiß es nicht. Weiter, was glaubst du, hat Courbet mit diesem Bild bewirkt? Also man kann den Heumarkt ja auf vielfältige Art und Weise ablichten, aber ich finde, irgendwie fehlt hier der Fokus in dem Bild. Also was soll hier in der Mitte stehen? Soll die Häuserzeile Richtung Altermarkt im Bild stehen? Die
Großstadt Martin? Also, das ist für mich eigentlich so eines dieser sehr typischen, unbesonderen und registrierenden Bilder. Also im Grunde wäre man jetzt heute Motivfotograf, würde man sich ja an zig Sachen stören. Das fängt an mit diesen Laternenmasten, dann sind da diese Strommasten von der Straßenbahn. Also die töten ja das Bild. Und dieses Reiterstandbild in der Mitte ist eigentlich auch ein Riesenmist, weil das wollte er gar nicht fotografieren. Er wollte den Platz fotografieren, aber auf dem Platz steht nun mal das Reiterstandbild. Also hat das eben mit fotografiert. Ich finde das so, auch in seiner, ich glaube, Cuvier hat das alles überhaupt nicht bedacht, aber dass da links diese moderne Frau uns am nächsten ist, aber sich von uns entfernt, und rechts ihr Pendant in der Persil-Werbung mit der gleichen Rocklänge, dem etwas schickeren Hut, aber im Grunde sind das die beiden Modernitätssignale, Frauen, in einer dann doch sehr kölsch vollgerümpelten Marktlandschaft. Ja. Also wo so kleine Stände, da vorne scheint es Blumen zu geben, aber das alles macht nichts her. Ein Sonnenschirm, den anderen ist ideal. Also das sieht schon wirklich so ein bisschen rumpelig aus, und links im Anschnitt dann so ein Wagen, der Fahrradfahrer. Also er hat fotografiert, was da ist. Und dieses, was da ist in seiner Gesamtheit, das finde ich schon sehr, sehr interessant. Also vor allem, wenn man jetzt so ein bisschen, so ein bisschen auf Wimmelbilder steht, wie ich das tue, dann denkt man sich sofort, wieso stehen die da rechts eigentlich und bilden vor dieser komischen Persil-Reklamesäule, wieso bilden die da so einen Pulk? wird da irgendwie die nächste Demo angesagt, ist aber nicht im Bild. Also man kann sich ja auch viele Geschichten dazu ausdenken, finde ich. Und sieht aber eben auch an den Hausfassaden, so schön war das doch nicht.
Nee. Ich meine, es ist heute auch nicht. Aber
ja, also
dann würde ich übergehen zu unserem letzten Bild. Das ist ein absoluter Kontrast, thematisch, aber auch inhaltlich. Thematisch eben, weil wir bisher eigentlich nur Stadtansichten hatten. Ich wollte aber am Ende nochmal eigentlich das betonen, was Cuvier wirklich als Hauptaufgabe gemacht hat, nämlich montags bis freitags, vielleicht auch samstags, Porträtfotos zu schießen. Und ich finde den Gegensatz echt toll. Also links sehen wir Konrad Adenauer, rechts leider, ich weiß nicht, wer sie ist, ein unbekanntes junges Mädchen. Und ich finde, die Bilder sind wirklich so konträr, weil ich finde, das linke Bild, wir sehen, Konrad Adenauer sitzt auf einem Stuhl, der mit Leder bespannt ist, Nieten beschlagen, im feinen Anzug, wirklich jede Falte sitzt, er guckt streng rein, so entschlossener Blick, so zur Seite und scheint irgendwie gar nicht den Fotografen so wahrzunehmen, sondern ja, wir sehen ja auch hier auf der Plane groß. Und es erinnert mich eher an so eine Herrschaftsgemäldemalerei. Oh mein Gott, ich weiß nicht, wie das richtige Wort klingt. Und rechts daneben haben wir genau das Gegenteil. Wir haben ein Mädchen, was aussieht, als ob es gerade einfach so vor der Straße reingekommen wäre, noch die Hände in der Hosentasche und einfach sagt, ja, mach mal schnell ein Foto. Was natürlich damals nicht ging. Man kann nicht einfach schnell ein Foto machen in jener Zeit. Walter, was sind da deine Eindrücke zum Bild? Also ich finde es wirklich konträr.
Ja, ganz und gar und total konträr. Adenauer, der sich da in irgendeiner wirklich seltsamen, renaissancehaften Gemäldepose, also dieses Foto halte ich für total misslungen, aber ich glaube, Adenauer wollte es.
Er liebte sowas. Also, ich glaube, er wäre auch sehr erfreut darüber, dass er jetzt hier hängt.
Ja, ja.
Dass wir also, jetzt so angucken. Das,
er macht einen Gesichtsausdruck, den er macht und der ihm Mühe macht, diese Hände, die da so übereinander liegen, wie bei, weiß ich nicht,
Borgia.
Papst Alfonso dem XII. Also das ist schon sehr, sehr kurios. Es ist, also man muss sagen, Cuvier hat Adenauer regelmäßig fotografiert. Also das war sozusagen ein fast jährlicher Termin, kommen Sie im Rathaus vorbei. Und dann hat er natürlich Fotos nach der aktuellen Repräsentations- und Bedarfslage gemacht. Aha, nächstes Jahr Wahlen, da müssen wir ein bisschen bürgerlicher auftreten, bisschen verantwortungsvoller gucken und jetzt geht es irgendwie doch Richtung Zukunft. Da gucken wir ein bisschen visionärer. Also man kriegt schon so ein multiples Oberbürgermeisterbild der 20er und frühen 30er, kriegt man so zusammen. Das ist für sich interessant. Aber was für mich wirklich das total außergewöhnliche Bild ist, ist dieses Mädchen. Ich nenne die naheliegenderweise Ponyhütchen, weil sie halt das Hütchen von Ponyhütchen hat. Weil Ponyhütchen natürlich eine Erich Kästner-Figur ist, die in Berlin zu Hause ist. Aber weil dieses Mädchen doch in einem derart hohen Maße metropolitan ist, zeitgenössisch und quasi wie aus Berlin hierher gebeamt. Also diese Schnürstiefel, die ja unterdessen schon viermal wieder Mode geworden sind. dieser Supertornister und diese auch sehr schicke geschlossene Jacke und dann die Hände in den Jackentaschen. Das finde ich, also ich komme aus einer Zeit, wo es noch ist, Junge, tu die Hände aus den Taschen, wie siehst du denn aus? So, sie hat die Hände in den Taschen als Mädchen. Sie arbeitet nicht, sie macht nichts mit den Händen, sie stickt und strickt nicht, sondern steht einfach da. Sie griemelt so ein bisschen, das ist, glaube ich, der kölsch-rheinische Anteil am Gesamtbild. Aber das ist wirklich, und jetzt vor dem Hintergrund der Kinderfotografie, also ich kann mich noch erinnern, wie in den 60er Jahren von mir im Kaufhof Pixie-Fotos gemacht wurden, mit so einem doofen roten Telefon in der Hand, damit man was in den Händen hat. Das hat Cuvier überhaupt nicht für notwendig befunden, sondern hast nichts in den Händen, tu sie in die Tasche. Das ist schon wirklich, das ist ein anderes Format Kinderfotografie, als es vor ihm gab. Und tatsächlich ist, glaube ich, also das hinter dieser Leinwand verbergen sich weitere Kinderfotos. Das ist, glaube ich, das, was man Cuvier wirklich als innovativ, als Neuerer zugutehalten muss. Er hat wirklich Kinder völlig anders, fast könnte man sagen, emanzipatorisch fotografiert. Er hat die Kinder Kinder sein lassen. Er hat sie viel auch mit Spielzeug, das ist ohne und tatsächlich wie gerade von der Schule. Also das sind wirklich sehr heutige Bilder.
Und wenn man an die Pixie-Bilderzeit zurückdenkt, dann weiß man ja, da war ja auch immer Vater und Mutter mit dabei. Ne? Ja. Und dann, die Kinder waren ja nicht allein im Atelier. Das heißt, da hat eine Mutter gestanden und hat nicht gesagt, nimm die Hände aus der Tasche. Insofern glaube ich schon, ist auch so ein Kinderbild ein Statement, was ausdrücken kann, wie eine Familie denkt und was sie sich so vorstellt. Also wenn ich mir jetzt eine Mutter vorstelle, die ihr Kind zu dem Fotografen gebracht hat und dabei war, die war ja nicht im Nebenraum, und gesagt hat, genauso sollst du aussehen, dann hat die damit auch was von sich erzählt. Also das sind schon ausdrucksstarke Geschichten. Es gibt natürlich auch andere Bilder von ihm, wo er Soldaten fotografiert und so. Das ist dann wirklich so Auftragsarbeit. Aber die Kinderbilder sind schon stark. Gibt auch Bilder, wo die gar nicht lächeln, die Kinder zum Beispiel. Ne? Also wo man fast denkt, der hat sich vertan und im falschen Moment gedrückt, hat aber wahrscheinlich nicht. Nee, nee, also und dann denke ich mir, die Eltern mit, meistens sind es wahrscheinlich Mütter, die mitgegangen sind und dann sagen, ja, das soll meine Tochter sein und die geht stolz und stark in die Zukunft. Also das ist wirklich eine unglaubliche Persönlichkeit, die dann da so zu uns fast spricht, ne? Indem sie nichts sagt. Also das ist ein super Bild. Ja.
Was würdest du zum Linken sagen? Was sagt das über Adenauer
aus? Zum linken Adenauer.
Zum linken Adenauer, ja, der wird's nicht. Doch, bei der einen Brücke hatte die KPD benutzt, aber das ist auch eine andere Geschichte. Aber ich...
Also Adenauer ist das ist gerade schon angeklungen. Adenauer ist auch damals schon ein Meister der Selbstinszenierung.
Ja, er will ja so
aussehen. Er will so aussehen. Und er hat natürlich an dem Image, was ja bis heute legendenartig gepflegt wird, er ist der große Macher, er ist der, der die Dinge alleine durchgedrückt hat. Er hat sicher auch viel gemacht und wir haben ihm als Stadt viel zu verdanken. Aber natürlich ist da auch viel Inszenierung bei und das hat er selber auch schon mitbefördert in dieser Zeit der Weimarer Republik. Da war er stark drin. Der spätere Oberbürgermeister am Krieg, Ernst Schwering, der hat in der Sozialverwaltung gearbeitet in dieser Zeit und hat, es ist überliefert, dass Schwering gesagt hat, man nannte ihn nur seine Hoheit oder ihre Hoheit. Ne? Also dieses Majestätische, das wollte Adenauer schon auch. Aber man muss natürlich auch sagen, er hatte Kraft, er hatte Mut, er hatte Visionen. Das war nicht unbedingt eine Strategie, aber er hat Dinge möglich gemacht, ist auch aus heutiger Sicht ja ganz interessant, Leute machen lassen. Wer sich am Ende mit den Federn schmückt, okay, das hat er dann gerne getan. Aber er hat eben Leute aus seiner Verwaltung nicht im Regen stehen lassen. Also wenn mal was schiefgegangen ist, wie beim Messebau zum Beispiel, ist ja auch ein großes Projekt, was mit Adenauer verbunden ist, groß gestartet, dann sind die Besucherzahlen eingebrochen erstmal wieder. Und er hat da nicht irgendeinen Verwaltungsmitarbeiter ins Fenster gestellt, sondern hat dazu gestanden, es weitergemacht und ist dann spätestens mit der Presse dann auch wieder groß rausgekommen. Es hat funktioniert. Also er war schon eine starke Führungspersönlichkeit, aber was bei der Legendenbildung natürlich auch gern vergessen wird, er war nicht nur ein Meister des Klüngels, viele Dinge, die man so lapidar Klüngel nennt, werden heute Straftatbestände. Also das muss man eben bei Adenauer auch sagen, also da wird der städtische Gärtner mal in den heimischen Garten geholt, um den Garten zu machen. Das wäre strengstens verboten. Wahrscheinlich war es auch damals schon verboten. Er hat sich Geld aus der Stadtkasse geliehen, um damit Geschäfte zu machen. Er hat Aktien-Insider-Wissen genutzt, um Geschäfte zu machen. Also das sind Dinge, da sind andere schon drüber gestolpert und schwer bestraft worden. Also das gehört sicher auch mit zu Adenauer in seiner Kölner Zeit.
Also er war schon ein kleiner Gangster.
Naja, okay. So hart würde ich es jetzt nicht ausdrücken, aber wer mal gucken möchte, das Haus, wo Adenauer gelebt hat mit seiner Familie, das ist ja, kann man ja noch anschauen und dann stehst du vor diesem riesigen Haus in der Max-Bruch-Straße und denkst, wie hat ein Oberbürgermeister einer Stadt im Deutschen Reich der Weimarer Republik sich das kaufen können mit einem mittelmäßigen Abschluss als Jurist, ja, und dann geht die Fantasie los und man überlegt sich was, ne, also, aber er hat natürlich auch viel gestaltet und viel gemacht, also ich will nur sagen, es ist eine ambivalente Persönlichkeit, der wir viel zu verdanken haben, aber eine Hoheit war er dann wahrscheinlich nicht.
Ich möchte trotzdem mal nachfragen, gibt es Vergleichswerte für ihn? Kann man sagen, das haben andere Oberbürgermeister auch gemacht in dieser Zeit? Oder?
Das weiß ich nicht, aber er galt mit als bestbezahlter Mensch in staatlichen Diensten in der Zeit der Weimarer Republik. Also er hat mehr verdient als mancher Minister auf Landesebene oder sonst wo. Also das war schon eine besondere Situation.
Walter, was würdest du sagen, so jetzt, wo wir langsam zum Ende unserer Reihe gekommen sind?
Ja, soll ich sagen.
Wie können wir?
Schön war's.
Nein, so generell zu Cuvilliers Werk oder sowas. Also wir haben es ja anklingen lassen, ne? Er fotografiert gerne alte Sachen, aber versucht auch immer so den modernen Twist reinzubekommen oder packt Sachen rein, wo man schon fast denkt, dass er das Alte gar nicht so mag. Also wir haben es ja vorhin gesehen, ich kann es ja nicht zurückspulen. Wer fotografiert den Dom so mit einer Brüstung vom Rathausturm oder sowas? Ne? Also man sieht ja schon irgendwie einen Trend, eher das Moderne bevorzugen zu wollen, in Szene setzen zu wollen und das Alte irgendwie ein bisschen so dastehen zu lassen, wie auch das Denkmal auf dem
Holger. Aber das hätte er fotografieren können, wenn er nur über den Ring hinausgegangen wäre. Denn also es gibt ja viel Modernität in Köln.
Das ist ja wirklich das Kuriose. Also innerhalb der Ringe gibt es im Grunde nur die Bastei, die hat er auch reichlich fotografiert, und es gibt das Hansa-Hochhaus. Und beides sind keine Bauten der Moderne, sondern es sind spätexpressionistische Bauten, die noch viel Firlefanz an sich haben. Also die glatte Moderne, Siedlungsbauten, das alles findet außerhalb der Ringe statt, aber ein magischer Spruch hat ihm ja verboten, die Ringe, ich weiß nicht, warum er nicht nach außen gegangen ist, er hat es halt nicht getan, außer als er einmal den Auftrag hatte, das ist auch in dem Buch hier, die brandneue Müllverbrennungsanlage zu fotografieren. Auch ein Adenauer-Projekt, die ganz toll, weil super sauber ist, bevor sie in Betrieb genommen wurde. Aber sie ist nie in Betrieb genommen worden, weil sie nicht funktionierte. Was für die Nazis übrigens die waren ja Experten in Sachen Säuberung, das war für die natürlich ein Fressen, auf Adenauer loszugehen und zu sagen, hier, das funktioniert hier alles nicht, wir machen das anders. Also Auftragsarbeiten hat er durchaus, wahrscheinlich hat er sich aber dahin fahren lassen für einen Tag. Und das sind wirklich, das sind sterile, aseptische, weiße Bauten, die er fotografiert hat wie für einen Messekatalog. Aber das sind eben Fotos, die zig Fotografen in Köln auch gemacht haben. Das ist wirklich nicht das Außergewöhnliche. Ich hätte mir gewünscht, dass er hin und wieder mal in seiner Art auch über den Ring hinaus fotografiert hätte. Hat er aber nun mal nicht. Aber man sieht innerstädtisch schon ein Köln, das vom Modernen wenig berührt ist. Hin und wieder sieht man mal eine Reklame für, man sieht Theater im Melker, es gab Kino, man sieht Reklame für Fotografen oder es gibt ein Foto, da ist an den Gürzenich regelrecht angeflanscht, so ein Schaufenster für Büromaschinen. Damals hatte man nämlich auch nichts mit Denkmalschutz am Hut. Hier, der Gürzenich muss freistehen, nichts da in der Ecke, können wir noch schön ein Schaufenster hinmachen und Büromaschinen ausstellen. Also das sind so zarte Anklänge daran, dass Köln eben, dass in Köln auch Büros sind und es eine Angestelltengesellschaft gibt, die im Grunde langsam auch die Arbeitergesellschaft dominiert. Das alles ist in Spurenelementen in diesen Bildern zu sehen und deswegen finde ich die aber auch so interessant.
Helmut, was sind deine finalen Eindrücke von den Bildern, die wir gesehen haben?
Ich glaube, das kann man gar nicht besser sagen, als er das gesagt hat. Ne? Also wir haben am Anfang so die Vermutung geäußert, dass er dann in dem Alten das Moderne sucht und es ist total schwer, das zu finden. Die Altstadt oder der Bereich Kölns innerhalb der Ringe sieht eben so aus und er sieht ja auch, ist ja auch heute noch von diesen Dingen stark geprägt. Aber das erklärt nicht, warum er nicht über die Ringe hinausgegangen ist. Ne? Denn vielleicht sind auch Bilder zerstört worden, das weiß ich gar nicht. Vielleicht hat es die Sachen auch gegeben. Aber wenn man mal so denkt hier, was zum Beispiel an Wohnungsbau passiert ist, das ist ja auch ein wichtiger Punkt, den man mit der Ära Adenauer verbinden kann. Das sind ja nicht nur Häuser, die man gebaut hat, sondern das sind ja wirklich vorbildliche Siedlungen, die Soziales mit einer guten Architektur verbinden, die eine eigene Formensprache haben, die bis heute noch sehenswert sind. Also Also da kann man auch ganz tolle Fotos machen. Aber da, die gibt es halt dann in dem Zusammenhang nicht. Da müssen wir dann andere Fotografen zu Rate ziehen. Also es gibt schon auch viel Modernes in der Stadt, aber eben nicht in dem Bereich oder nur wenig in dem Bereich, der hier fotografiert worden ist.
Sehenswert ist wirklich ein gutes Stichwort, denn wir haben hier eine wunderschöne Fotoausstellung und ich finde, die können Sie uns jetzt gleich mal gemeinsam anschauen, vor allem, weil eben hinter dieser Leinwand noch ein paar ganz tolle andere Porträtfotos sind. Deshalb würde ich erstmal sagen, vielen Dank an meine Gesprächspartner, dass ihr euch bereit erklärt habt, hier mit mir einen Stadtausflug in die 20er, 30er Jahre durch die Linse von Eugen Kubbe hier zu machen. Dankeschön.
Gib es einfach an, bin ich zu hören? Bin ich zu hören? Ja. Ich wollte auch noch einmal Danke sagen an euch drei. Ich weiß, der Helmut hat am Anfang gesagt, ich weiß ja gar nichts über Cuvelier, was soll ich denn da in der Runde? Aber ich finde, das ist ganz toll aufgegangen, das Konzept, weil ihr uns alle in einen ganz tollen Stadtspaziergang entführt habt und ich jetzt ganz viel weiß, was ich vorher nicht wusste. Wir wissen ja ganz vieles nicht, ne? Vieles ist ja Mutmaßung. Wir wissen auch nicht, ob er nicht doch mal über den Gürtel hinausgegangen ist und ob der Teil dann genau in dem Archiv in der Wohnung war, der jetzt einfach von einer Bombe zerstört wurde. Aber genau, das war einfach eine tolle Reise. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank auch, dass hier so viele neue Gesichter gewesen sind. Das ist ganz schön. Wir haben letzte Woche eine Vernissage gehabt, da waren ganz andere Leute. Also es ist schön, dass wir jetzt zweimal diesen Saal hier voll haben mit Menschen, die sich für diesen Fotografen, für Köln, für unser Buch vielleicht auch interessieren. Wir verkaufen es da vorne. Der Walter Filz als Autor wird es bestimmt auch nochmal signieren. Und ansonsten haben wir Getränke. Bitte bedient euch und bedienen Sie sich. Und ich erinnere nochmal an die Führung, an Christi Himmelfahrt, wer Lust hat, auch der Wolfgang Vollmer, obwohl wir denken, wir hätten jetzt alles über Cuvelier und Köln gehört, der hat noch mehr darüber zu erzählen. Also es ist wirklich spannend. Also vielen, vielen Dank und schön, dass Sie alle gekommen sind.
Gut. Danke.